hat diesen Videoclip erstellt und wir haben zusammengesessen in lockerer Atmosphäre und wir hatten ein paar Videoclips gezeigt von sich und dann kam dieser und ich habe ihn mir angeguckt und plötzlich stand ich am Ende dieses Clips da und schwieg und war betroffen. Weil ich wusste, dass das stimmt. Dass wir alle gerne diese Liebe leben würden. Ich glaube, kein Mensch geht über die Erde, der das nicht grundsätzlich will. Und dass wir wissen, dass Liebe den Unterschied macht in allem. Und wir dennoch immer wieder diese Erfahrung machen, dass die Liebe doch oft verloren geht. Leere Worte, Beziehungen, die eher Routine sind, Arbeit bloß Arbeit, Zeit nur Geld, Glaube nur Wissen, die Armut dieser Welt ignoriert und die Furcht und die Angst oft stärker als die Liebe in unserem Leben. Ohne Liebe wäre dieses Leben sinnlos und leer. Unter dem Weihnachtsbaum, dem Fest der Liebe, würden wir dem alle zustimmen und sagen, genauso ist es. Wir wollen das. Und spätestens im Jahr 2013, wenn der Kollege wieder nervt, die Kinder an einem rumzerren, es Meinungsverschiedenheiten gibt und der Terminkalender voll ist, dann geht das irgendwie ganz schnell, dass das, was wir doch eigentlich wollten, eher verloren geht. Wir können viel bewegen, wir können erfolgreich sein, beruflich und privat, weit kommen, können da auch stolz drauf sein und merken dann doch in bestimmten Momenten unseres Lebens gar nicht, wie sehr wir bereits betäubt sind für das Wesentliche, das Tiefe im Leben und es längst verloren haben. Ist das zu drastisch und zu pessimistisch, vor allem am Jahresanfang? Hat denn die Liebe wirklich so eine zentrale Bedeutung in deinem Leben und auch in meinem Leben? Kann man das wirklich sagen, dass mit der Liebe alles steht und fällt? Muss man das nicht ein bisschen lockerer und entspannter sehen? In der Bibel gibt es einen Text, der genau das beschreibt. Dieser Text geht einem unter die Haut. Man kann ihn fast bei jeder Hochzeit zu hören bekommen. Auch bei der letzten, die ich erlebt habe, war das so. Ein wunderschöner Text, der in die Weltgeschichte und Literaturgeschichte eingegangen ist. Emotional, tiefgehend, weitreichend. Und selbst Leute, die gar nichts mit Bibel und Glaube zu tun haben, sind von diesem Text ergriffen und begeistert. Man könnte den Eindruck haben, wenn man diesen Text hört, ist es nicht einfach schön zu lieben? Ich lese euch diesen Text. 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht verbittern und rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht, wenn Ungerechtigkeit geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält sie stand. Wunderbare Worte, tiefe Worte. Nur man überhört und übersieht selten, was in diesem 1. Korinther Paulus kurz vorher sagt. Und welche Schärfe plötzlich da drin liegt. Dort steht direkt davor. Und wenn ich in Sprachen reden würde, die von Gott gegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong und eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn ich alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis besitzen würde, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben wäre, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und keine Liebe habe, nützt es mir nichts. herausfordernde Worte, tiefe Worte. Paulus hat das damals dieser ganz jungen Gemeinde in Korinth gesagt. Diese Gemeinde war im Aufbruch. Da ist unglaublich viel passiert. Jeden Tag haben sie Besonderes erlebt, neue Erfahrungen im Glauben gemacht. Und haben Paulus, der diese Gemeinde gegründet hat, begeistert davon erzählt. Aber Paulus sagt ihnen plötzlich, das ist alles schön und gut, was ihr erlebt habt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Und ich male mir aus, wie sie sagen, Paulus, was meinst du? Sollen wir noch mehr und packender vom Glauben reden? Ist es das, dass wir noch mehr Erkenntnis brauchen, um die Welt, um das Leben, um diese Dinge zu durchdringen und zu verstehen? Oder brauchen wir noch mehr Engagement und Aktivität in unserer Gemeinde, damit wir wachsen und attraktiver werden? Und dann sagt Paulus, nein, das Wichtigste fehlt noch. Ihr könnt so viele fantastische Sachen machen, wie ihr wollt. Und so aktiv sein, wie ihr wollt. Aber wenn es nicht von der Liebe geprägt ist, dann ist es nichts wert. So steht es hier. Dann sind eure Worte Schall und Rauch und eure Taten wirkungslos. Also dieser ziemlich romantische Text, der doch so schön unter die Haut geht, bekommt doch nochmal eine ganz neue Note. Hier wird das Entscheidende genannt. Auch für ein bewusstes Leben als Christ. Kennzeichen von Christsein, von Nachfolge. Im Griechischen, manche wissen das von euch, gibt es drei Begriffe für die Liebe. Die erotische Liebe, Eros. Philos, die freundschaftliche Liebe, die von Sympathie und Zuneigung geprägt ist. Und Agape, das ist die selbstlose Liebe. Und in diesem Text, der steht voll von Agape-Liebe. Selbstlose Liebe. Nicht dein Gefühl, wenn ich Lust dazu habe oder es mir danach ist oder Sympathie mich rantreibt, sondern es ist eine Entscheidung, eine Haltung, die mein Leben bestimmt. Ich möchte euch gerne drei Punkte ganz konkret nennen, wie das aussehen kann in eurem Leben, wenn ihr sagt, das möchte ich beginnen zu leben. Der erste Punkt, Liebe gestaltet. Ich habe mit Maren zusammen Silvester Freunde getroffen und wir kamen darüber ins Gespräch, wie man Beziehungen, die man hat zu Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, die vielleicht auch manchmal nicht so einfach sind, eigentlich vertiefen kann. Wie man die eigentlich verbessern kann. Wie das geht, in guter Weise Beziehungen zu leben. Und sie erzählten uns von den 5 Sprachen der Liebe. Manche von euch kennen das. Das ist eigentlich ein Buch für Ehepaare, für Paare. 5 Sprachen werden da genannt. Und es wird gesagt, dass jeder Partner 1 oder 2 Sprachen spricht und auch versteht. Und wenn die beiden aber unterschiedliche Sprachen sprechen, dann kann es sein, dass sich zwar beide lieben, aber das auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Und zwar so, dass es bei dem anderen gar nicht wirklich ankommt. Chapman, so heißt dieser Paartherapeut, sagt, wenn ihr lernt, die Sprache der Liebe, die der andere versteht, wenn ihr die lernt und einübt, dann ist es möglich, dass das wirklich ankommt und nicht am anderen vorbeigeht. Diese 5 Sprachen, blende ich mal ein, Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Berührung und Zärtlichkeit. Ich fand das sehr spannenden Gedanken, zu sagen, das ist natürlich wichtig für Partnerschaft, aber auch für andere Beziehungen, mal zu reflektieren, wenn ich im Umfeld meines Lebens, Kollegen, Nachbarn, Menschen, die mir begegnen, mal hinspüre und hinfühle, was brauchen die eigentlich für eine Sprache der Liebe. Da ist der 5. Punkt natürlich eher nicht so geeignet, den würde ich mal eher in die Ehe reinpacken. Ja, aber die anderen 4. Und das mal zu reflektieren. Und mein Freund erzählte mir dann eine Begebenheit. Er sagte, er hat irgendwann mal gecheckt, dass sein Vater, zu dem er nicht die beste Beziehung hat, eigentlich nur die Sprache der Hilfsbereitschaft kapiert. Der braucht die anderen nicht sozusagen. Und es war Weihnachten, Heiligabend, er war gestresst und wollte schon mittags nach Hause gehen und dann sah, wie sein Vater da mühevoll den Schnee weggefegt hat und sich da abgeplackt. Und dann kam ihm dieser Gedanke und hat gesagt, das machst du jetzt, 10 Minuten, hilfst du deinem Vater. Und geht hin und sagt, habe ich mit angepackt, auch wenn ich keinen Bock darauf hatte. und habe gemerkt, die leuchtenden Augen meines Vaters, diese 10 Minuten Hilfsbereitschaft haben mehr bedeutet, als wenn ich mit ihm 3 Stunden reden würde oder mir Zeit für ihn nehmen würde oder ihm Geschenke bringen würde. Die wollte er gar nicht, die braucht er gar nicht. Und da hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte, Mensch, wenn man das überträgt auf die Beziehung, die wir haben, die Menschen, die uns anvertraut sind, Lob und Anerkennung, Menschen zu sagen, das hast du toll gemacht, das ist wirklich gut, das gefällt mir, Wertschätzung zu geben. Manchmal habe ich die Erfahrung, ich begegne Menschen, die dazu neigen, immer wieder einen Werbefilm von sich selbst abzudrehen. Und eigentlich damit deutlich machen, ich möchte mal von dir Lob und Anerkennung haben. Und je mehr die das tun, desto mehr tue ich mich eigentlich schwer, ihnen das zu geben. Weil ich das Gefühl habe, ey, ich will das immer noch frei entscheiden, ja, und nicht, weil du das von mir erwartest. Und ich habe gedacht, nee, das musst du mal anders machen. Mach das doch mal, das ist ihre Sprache der Liebe. Und überrasch sie mal vielleicht in einem Moment, wo sie nicht erstmal die Bühne betreten haben, und gib ihnen Lob und Anerkennung, dass sie einfach da sind, ja, für das, was sie tun und für das, was sie bewegt haben. Gemeinsame Zeit, Zweierzeit, wirklich im Gespräch sich auszutauschen und sich mitzuteilen und hinzuhören und hinzufühlen, gemeinsame Zeit verbringen. Oder Geschenke, die von Herzen kommen, die Sprache, die jedes Kind beherrscht und das in jedes Kind hineingelegt hast mit einem kleinen Geschenk und sei es ein Bild, was gemalt ist, Papa und Mama eine Freude zu machen. Ich glaube, diese Sprache ist auch in vielen von uns drin. Und jetzt ist es so, da kann es sein, dass die Ehefrau sich die ganze Zeit wünscht, Zweisamkeit zu empfangen und der Mann die ganze Zeit die Sprache der Hilfsbereitschaft spricht. Und das ist schwierig, ist wie eine Fremdsprache. Oder der eine schenkt große Geschenke, aber was der andere sich wünscht, wäre eigentlich Lob und Anerkennung. Ich möchte euch bitten, das Handy auszuschalten. Mal zu reflektieren, mal einen Moment lang zu reflektieren. Und dafür habt ihr noch nicht benutzen, einen roten Umschlag und einen Zettel. Das wird aber erst ganz am Ende sein. Aber jetzt mal einen Moment drüber nachzudenken. Ein Menschen in eurem Umfeld, wo ihr sagt, was hat der eigentlich für eine Sprache der Liebe? Und wie könnte ich dem, weil ich das auch möchte, mal meine Wertschätzung und meine Achtung, meinen Respekt ausdrücken? Ein zweiter Punkt. Liebe trägt. Kommt schon noch. Ich habe gestern einen interessanten Kommentar gelesen von einem Autor, Titus Müller, der hat Folgendes geschrieben. Ich lebe als moderner Mensch von der Abgrenzung. Ich kriege zu viele Mails, werde auf zu viele Geburtstagsfeiern eingeladen und andauernd beansprucht. Um nicht von den vielen Anforderungen zerrissen zu werden, übe ich mich in Abschotten. An der Tür klingeln die Malteser und der Naturschutzbund. Am nächsten Tag soll ich Zeitung abonnieren und meine Steuererklärung endlich anfangen. Die Kirchengemeinde braucht ehrenamtliche Helfer. Ich fühle mich überfordert von den vielen Erwartungen. Auf der Flucht ins abgeschottete Ich will ich von den anderen nichts mehr mitkriegen, einfach meine Ruhe haben. Die Zeit reicht sowieso schon nicht vorne und hinten. Und ich vermute, euch wird es ab und zu auch so gehen, dass wir denken, ich habe überhaupt keine Zeit, mich mal um irgendjemanden zu kümmern. Allerdings, so schreibt er, erweist sich das als Sackgasse. Forscher hätten in einer psychologischen Fachzeitschrift eine interessante Untersuchung gemacht. Man hat also Menschen gesagt, 30 Minuten Zeit, die einen, um anderen zu helfen, und die anderen nur 10 Minuten eine Pause. Und man wollte sehen, welche am Ende stressfreier sind. Und hat dann geforscht und hat festgestellt, dass die 30 Minuten jemandem geholfen haben, mitten in einem normalen Alltag, am Ende stressfreier und erfüllter, entspannter waren, als die ihre 10 Minuten Pause hatten. Vielleicht wäre das ja mal ein Umdenken wert bei uns allen. Je mehr ich unter Zeitdruck leide, umso weniger bin ich bereit, anderen meine Aufmerksamkeit zu schenken. Und genau das mal zu ändern. Je mehr du unter Zeitdruck leidest, desto mehr mal diesen Impuls, 10, 15, 20 Minuten Zeit zu haben für jemand anders. Sich wieder berühren zu lassen von dem, was den anderen bewegt, und beherzt handeln. Und damit meine ich nicht nur die Nahestehenden, sondern auch die Menschen, die oft nicht gesehen werden und die viele nicht im Blick haben und die auf der Suche sind nach Unterstützung und Hilfe und die gerne Kontakt aufnehmen möchten mit Menschen, aber nicht so wirklich jemanden finden. Und die, die traurig sind und vielleicht auch verzweifelt und nicht den Mut haben, jemanden aufzusuchen, um das zu teilen. Denen Hilfe zu geben, die bei dir anklopfen, vielleicht auch immer wieder und die vielleicht auch anstrengend sind, aber ihnen nicht die Tür zu verschließen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen sind sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir denken darüber nach, 7 Wege, den geistlichen Muskel zu stärken, wie wir eine gemütliche Atmosphäre hinkriegen und tolle Events und Aktionen fahren und merken nicht, wie uns das Wesentliche verloren geht. Die, die uns brauchen, nicht nur hier drinnen in der Gemeinde, sondern auch da draußen. Die, die nebenan wohnen, die in eurer Klasse Probleme haben, die unter den Kollegen verschlossen sind und du spürst, sie bräuchten eigentlich jemanden, der sie mal darauf anspricht und das aufnimmt und das wahrnimmt. Ich habe letztens einen Song gehört, in dem hieß es, bewahre uns davor, Gott, dass wir nur von deiner großen Liebe und deinem Erbarmen singen und uns nicht in Bewegung setzen zu denen, die uns brauchen. Denn dann sind wir nichts weiter als ein dröhnender Gong und eine lärmende Pauke. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass wir Großes tun, sondern die kleinen Dinge mit großer Liebe. Du selbst weißt am besten, an wen du vielleicht in diesem Moment denkst. Von dem du weißt, dass er eigentlich jemanden bräuchte, der sich kümmert, der mal da ist, der Zeit hat, der mitfühlt, der sich einsetzt für die Zerbrochenheit und die Hoffnungslosigkeit hinter manchen Fassaden, die Menschen so aufbauen nach vorne. Und sei es nur eine halbe Stunde und sei es nur ein Nachmittag in der Woche. Und auch jetzt einen Moment mal bitte ich dich, darüber nachzudenken, wer das sein könnte, den Gott dir aufs Herz legt. Ein dritter Punkt, um das konkret werden zu lassen. Liebe kämpft, habe ich den genannt. Ich war vor 2,5 Jahren in Kapstadt auf einem großen christlichen Kongress, an dem 4.000 Teilnehmer teilgenommen haben aus 198 Nationen. Ich hatte den Eindruck, dass ich die Welt getroffen habe. Und alle diese Christen, Pastoren, Leiter, unterschiedliche Leute, die sich in Gemeinde, in Kirche engagieren, haben sich 7 Tage lang ausgetauscht dort in Kapstadt, wie das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, relevante Antworten gibt auf die Nöte und Probleme und Herausforderungen unserer globalisierten Welt. Und diese 4.000 Teilnehmer aus 198 Nationen wurden in Tischgruppen aufgeteilt und ich saß dann an einem Tisch während dieser ganzen Konferenz mit 6 Nationen sozusagen. In Kapstadt waren auch Teilnehmer dabei, die einen blauen Punkt hatten an ihrer Weste. Das hieß, dass sie aus einem Land kommen, in dem Christen verfolgt werden. Aus Eritrea, aus dem Sudan, aus Nordkorea, aus China, aus Nigeria. Ich erinnere mich noch, wie ich in der Kongresshalle in der Vorhalle stand und ein Bild gemacht habe von einem meiner Leute, mit denen ich da gewesen bin. Wir waren 80 deutsche Delegationen. Und jemand ganz erschrocken auf mich zukam und fragte, ob er mit auf diesem Bild wäre. Und dann habe ich das erst realisiert, der blaue Punkt. Weil wer dann irgendwie mit diesem Bild bei Facebook oder irgendwo in der Öffentlichkeit tritt, kann das große Nachteile und bis hin zu Verfolgung für diese Menschen bedeuten. Und an meinem Tisch saß ein Pastor aus Nigeria. Er hieß Nuhu. Ich möchte ihn mal einblenden. Das war Nuhu, oder ist er. Den ich da kennengelernt habe. Nuhu ist Pastor in der Gemeinde in Josh, das ist genau in der Mitte von Nigeria. Und der Nordteil Nigerias ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eher christlich geprägt. Der Südteil ist islamistisch, muss man fast sagen, geprägt. Und Josh ist genau an dieser Grenze. Und es gibt viele Übergriffe von islamischen Fundamentalisten auf diese christliche Gemeinde und auf die Christen, die dort leben. Und er hat mir schockiert, war ich, hat mir er seine Geschichte erzählt. Wie sie erst ein halbes Jahr vorher diese Erfahrung gemacht haben, angegriffen zu werden. Und sogar ein junger Mann, Anfang 20, ums Leben gekommen ist. Und hat mir erzählt, wie schwer das war, wie sie als Gemeinde damit gerungen haben, wie sie geklagt haben auf Gott, wie sie gefragt haben, was das soll, wie sie das Klagen und das Weinen auch rausgelassen haben. Aber letztendlich als Gemeinde versuchen, dieser Feindschaft, die ihnen begegnet, zu widerstehen, indem sie lieben und vergeben. Ihm selbst wurde das Haus abgebrannt, was sie, er und seine Familie, in 8 Jahren versucht haben aufzubauen. Und es passiert immer wieder, dass Leute, die solche Angriffe ausüben, schon wenige Tage später wieder auf der gegenüberliegenden Straßenseite ihm begegnen, weil in der Justiz dort geschmiert wird und Leute ganz schnell wieder rauskommen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Wie kann das sein? Und er mir gesagt hat, mir in die Augen geschaut hat und hat gesagt, ja, wir lassen eben diese ganzen Gefühle raus. Ja, und wir klagen Gott auch dieses Leid. Aber am Ende glauben wir, dass es keinen anderen Weg gibt, als dem Liebe entgegenzusetzen. Liebe, die stärker ist als der Tod. Liebe, die vergibt, obwohl das nach menschlichem Ermessen kaum denkbar ist. Und da stand dieser auch gebrochene Mann vor mir, aber irgendwie auch dieser Mann, wenn ich seine Augen vor meinem inneren Auge nochmal sehe, durch den die Liebe Gottes hindurchgeleuchtet ist. Gerade an diesen Rissen und gerade an diesen Brüchen in seinem Leben, die Liebe Gottes hindurch, zu sagen, das ist Gottes Liebe, die mich antreibt. Und es ist ein Kampf, aber wir wollen das tun, ich und die Gemeinde, für die ich verantwortlich bin. Das, was in 1. Korinther 13 steht, das ist dann nicht mehr romantisch. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und ihr könnt euch sicher ausmalen, dass mich das nicht nur tief berührt hat, mit ihm zu reden und das so zu hören, sondern ich war auch beschämt, weil ich dachte, bei wie vielen kleinen Dingen in meinem Leben bin ich schon auf Abneigung und Abgrenzung gebürstet. Weit weg davon, darauf zu kommen, dem mit Liebe und mit Vergebung zu begegnen. Hier bin ich einem Menschen begegnet, der das, was ich vielleicht auch gar nicht so richtig für möglich gehalten habe, wirklich lebt. Sicher eine krasse Situation, aber umso mehr für mich ein Vorbild, dem ich folgen möchte. Und ich frage euch, wie gehen wir damit um, wenn wir verletzt werden? Wie gehst du damit um, wenn dir das Leben schwer gemacht wird? Vielleicht schon lange, vielleicht auch innerhalb deiner Familie. Wie gehst du damit um, wenn du getroffen wirst oder ausgegrenzt? Was ist deine Reaktion? Bei wem bist du vielleicht heute herausgefordert, neu diesen Weg zu beschreiten? Ich weiß, es gibt Situationen, die müssen gründlich aufgearbeitet werden. Die brauchen Zeit und man kann das versuchen, sie zu klären. Und vielleicht gelingt auch Versöhnung. Aber es gibt auch Situationen, da bleibt einem einfach nur eine Einbahnstraße. Zu vergeben, obwohl kein Gespräch zustande kommt oder kein Einsehen oder keine Klärung und dem Liebe entgegenzusetzen. Wir sind als Christen aufgerufen, herausgefordert, zu respektieren und zu achten die Menschen, die uns begegnen und auch die, die uns Leid zufügen. Wie schwer das sein kann. Liebe kämpft, habe ich das genannt, weil das ein Kampf ist und eine Entscheidung. Und das kannst du nur tun im Vertrauen darauf, dass Gott damit in dir etwas heil werden lässt und in dir etwas verändert. Es geht auch um den anderen, aber es geht zuerst einmal um dich dabei. Ich bin davon überzeugt, wenn wir den Mut haben und den Kampf beginnen, diesen Weg einzuschlagen, dann sind am Ende wir die, die diesen Segen spüren werden. Das ist nämlich für mich ein Weg der Erneuerung. Ein Weg der Erneuerung ist das. Und ich glaube, wir dürfen nicht warten, bis die Gefühle von Schmerz und Ärger verklungen sind und wir sagen, wenn die Gefühle weg sind, dann werde ich diesen Weg beschreiten. Ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube, es ist das, wenn wir anfangen, etwas davon zu leben, mit Gottes Kraft und Hilfe, dann wird es anfangen, dass unsere Gefühle sich verändern. Wenn wir bereit sind zu vergeben, dann wird das etwas in unserem Herzen verändern. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen, heißt es in der Bibel. Und wenn ihr Nuhu kennenlernen würdet und ihm in die Augen sehen würdet, dann wüsstet ihr, dass sich dieser Weg lohnt. Ein letzter kurzer Gedanke, um das abzuschließen. Das waren drei Aspekte. Es gibt sicher viel mehr. Vielleicht fragst du dich, wo soll so eine Liebe herkommen? Ist das nicht unrealistisch? Ist das nicht ein unerreichbares Ideal, was du da vorne mitteilst und predigst? Prallt man nicht hart wieder auf im Alltag, wenn man hier das Gebäude verlässt und vom Nächstbesten dumm angemacht wird? Wer kann sich diese selbstlose Liebe denn leisten, ohne nicht selber unter die Räder zu kommen? Der bekannte Psychoanalytiker Sigmund Freud hat sich mal zu 1. Korinther 13 geäußert und hat gesagt, ich halte diese Liebespredigt für bedenklich. Es sei nicht ungefährlich, die Forderung an den Menschen so hoch zu spannen. Damit erreiche man das Gegenteil. Man solle bei der Verfolgung der eigenen Interessen den Mitmenschen eben nicht ganz vergessen. Klingt das nicht vernünftiger? Und leichter und realistischer? Und ich stelle mir vor, wie die Korinther Paulus das gefragt haben. Wie lebst du das? Wie können wir das leben? Wie können wir diese selbstlose Liebe hier wenigstens etwas auf dieser Erde verwirklichen? Wie geht das? Und Paulus gibt ihnen zur Antwort, ich verstehe eure Frage. Und die ist absolut berechtigt. Aber das, was ich in diesem Text beschreibe über die Liebe, ist keine Aufforderung zuerst. Sondern es ist eine Wirklichkeit, die ich selbst erlebt habe. Es ist eine Liebe, die mir selbst begegnet ist. Ich habe das erfahren, sagt Paulus, in der Begegnung mit Jesus Christus, der mir begegnet ist und mit ihm die ewige und vollkommene und überwältigende Liebe Gottes. Und von dieser Liebe schreibe ich. Paulus sagt also eigentlich in 1. Korinther 13, Jesus ist geduldig. Jesus ist freundlich. Jesus kennt keinen Neid und spielt sich nicht auf. Jesus verhält sich nicht taktlos und sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht verbittern und er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht, wenn Ungerechtigkeit geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, da freut er sich mit. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er. Immer hofft er, allem hält er stand. Die Liebe Jesu, die Liebe Gottes in Jesus Christus hört niemals auf. So ist dieser Text zuerst einmal zu verstehen. Dieser Text beschreibt die Liebe Gottes. Und ich lade dich ein, dieser Liebe zu vertrauen und dich dafür zu öffnen. Und dich darauf einlassen, weil das wird der Beginn sein, dass dein Leben sich ändert. Und du wirst anfangen, die Erfahrung zu machen, dass diese Liebe durchlässig ist, durch dein eigenes Leben hindurch andere Menschen erreichen wird. Dann werden die Fesseln des Egoismus jeden Tag neu gesprengt, jeden Tag neu. Aber sie werden gesprengt. Und dann könnt ihr anfangen, die größte Wendung des Lebens zu vollziehen, nämlich die von dem Blick auf mich selbst hin zu den anderen. Die größte Wendung des Lebens, den Blick von der Sorge um mich selbst hin zur Fürsorge. Die größte Wendung den Blick von der Lieblosigkeit auf die Liebe. Jemand hat mal gesagt, die Welt zu sehen, wie sie ist, und dann zu lieben, das ist die größte Kunst. Das ist die Kunst, von der ich rede, die Kunst der Liebe Jesu. Diese Liebe, sage ich dir, hört niemals auf. Und du kannst sie empfangen. Und du kannst sie erfahren. Du kannst daran Anteil haben. Und dann wirst du davon mit anderen teilen. Amen.